Matthäus Evangelium, 28. Kapitel, die Verse 5 bis 7. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht schnell hin und sagt es seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Wir wollen beten. Ja, und zu dir, dem Auferstandenen, dürfen wir auch beten und dürfen dich anbeten, dürfen dich auch um Gnade bitten für diese Bibelstunde, dir danken für die Gemeinschaft unter deinem Wort, für den Glauben im Bruder, in der Schwester, für die Glaubensstärkung, für das Stück Brot vom Himmel, das du heute Abend brechen willst. Du bist ein Kenner der Herzen und du weißt, was jeder braucht, was jeder bedarf. Und du hast für jeden etwas vorbereitet und du teilst zu, wie es gut ist in deinen Augen. Und so preisen und loben wir dich und danken dir besonders auch für die Bedrückten, die Einsamen und die Elenden und Schwachen auch in unserer Mitte und auch für die, die jetzt über die Medien, über Livestream und später auch über YouTube und andere Dinge diesen Dienst nachhören. Danke, dass dein Wort durch deinen Geist lebendig gemacht wird. Danke, dass dein Wort wirkmächtig ist, energiegeladen, dass dein Wort Kraft hat, Herzen zu verändern, Mut zu machen, Kraft zu geben zum Weitergehen dir entgegen. Und wenn Menschen da sind, die ihr Herz dir noch nicht geöffnet haben, dann kannst du auch den entscheidenden Treffer setzen. Danke für deine Gnade, danke für unseren Bruder Hartmut. Segne ihn, segne seinen Dienst. Amen.
Ja, lieber Rainer, danke für die freundliche Begrüßung. Und ich grüße euch alle, freue mich, hier sein zu dürfen. Grüße auch die, die an den Endgeräten sitzen und wünsche uns Gottes Gnade. Ja, die Frauen haben mich herausgefordert, mich heute Abend mit einem Berg zu beschäftigen. Der Berg ruft, das ist ja ein geflügeltes Wort, um die Sehnsucht nach den Bergen oder die Faszination des Bergsteigens auszudrücken. Ich fahre jedes Jahr einmal nach Südtirol, um dort Berg zu wandern und bin immer begeistert davon. Steile Berge, anstrengende Wege und die führen oft zu den schönsten Plätzen. Der Berg ruft ist ja auch der Titel eines Bergfilms, der die dramatische Erstbesteigung des Matterhorns beschreibt. Bei Flachland-Tirolern mag damit vielleicht, und damit bin ich vielleicht auch bei der Frauenfreizeit, der Wäscheberg gemeint sein. Und die Ankündigung des Ganges in den Waschkeller. Der Berg ruft. Nun im September 21 durfte ich den Plattkofel mit einem älteren Freund besteigen. Und das war irgendwie faszinierend, da oben zu stehen und über Südtirol zu sehen. Ein herrliches Erlebnis, ein toller Ausblick. Nun, einen Berg besteigen, das ist ja ein mühsames Geschäft, aber oben angekommen wirst du immer belohnt. Und vom Berg hat man eben einen anderen Überblick. Und so auch Jesus. Der Herr Jesus Christus, er ruft seine Leute auf einen Berg. Und ich habe diesen Berg einmal genannt, Berg der Aussendung. Und davon lesen wir in Matthäus 28 spätere Verse als die, die wir gerade gelesen haben, nämlich ab Vers 16. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ein ganz besonderes Erlebnis. Und die Vorgeschichte ist ja die, dass der Herr Jesus nach der Einsetzung des Herrenmahls den Jüngern sagte, nachdem ich auferweckt sein werde, werde ich vor euch hingehen nach Galiläa. Und das, was der Engel dann den Frauen sagte, haben wir soeben schon in der Schriftlesung gehört. Der Herr Jesus ruft also seine Leute noch einmal auf einem Berg. Und ich glaube, wenn wir der Einladung unseres Heilands folgen, dann werden wir immer beschenkt. Von daher mein Appell, geh dahin, wo Jesus ist, dann wirst du erfahren, wer er ist. Geh dahin, wo Jesus ist, dann wirst du erfahren, was er von dir will. Und geh dahin, wo Jesus ist, dann bekommst du gute Worte, die dir Mut machen. Und diese guten Worte, die möchte er uns auch heute Abend sagen. Es ist schon eine ganz besondere Szene hier auf dem Berg. Oft haben sie ihm ja zugehört und ihn und seine Worte bewundert. Nun aber steht er vor ihnen als der Auferstandene mit den Zeichen in seiner Hand von seiner Kreuzigung, der Allmächtige, der Sieger. Und da können sie nicht anders, so wie wir das hier gelesen haben, als sich vor ihm niederzuwerfen. Und man spürt so richtig, eine Ära geht zu Ende und Jesus hat seinen Auftrag erfüllt. Aber wir haben vielleicht auch gemerkt, in dieser hellen Szene, die Matthäus am Ende seines Evangeliums beschreibt, entdecken wir auch zwei Schatten. Und die habe ich hier mal versucht deutlich zu machen. Hier ist die Rede von 11 Jüngern. Einer ist nicht mehr dabei. Judas, er hatte die gleiche Chance, dieselben Erlebnisse, dieselben Reden gehört. Und doch verlief sein Leben anders. Das ist schon schade, wenn Einzelne aussteigen. Und vielleicht empfinden auch die, die schon längere Zeit hier zur Gemeinde gehören, dass sie das auch immer wieder erlebt haben, dass Einzelne ausgestiegen sind. Aber jeder bekommt von Jesus eine Chance. Aber vielleicht brauchst du heute Abend gerade diesen Zuruf, bleib dabei. Denn wer an Jesus bleibt, wird nicht enttäuscht, sondern am Ende reich beschenkt. Das heißt nicht, dass immer alles glatt läuft. Die 11 hatten schwerste Stunden hinter sich, aber jetzt stehen sie auf dem Berg bei ihrem Herrn. Der zweite Schatten, den Matthäus hier deutlich macht, einige aber zweifelten. Sie sind noch unsicher. Ist er wirklich unser Herr? Vor wenigen Tagen noch gekreuzigt. Und ihr Lieben, letztlich geht es um die Auferstehung. Ein Ereignis, was ja einmalig in der Weltgeschichte ist. Und ich habe mich gefragt, wie sieht das denn in unserem Land aus mit dem Zweifel an der Auferstehung? IDEA hat eine Insamarktforschung veröffentlicht, da heißt es, Jesus Christus ist leibhaftig auferstanden, das glauben nur 19% der befragten Bürger, Kirchenzugehörige immerhin 28% und Freikirchler 49%. Hört sich gewaltig an, 49% der Freikirchler, aber weißt du, was das umgekehrt heißt? Dass mehr als jeder Zweite nicht an die Auferstehung Jesu glaubt. Mich hat das sehr verwundert und ich habe dann nach Ursachen gesucht, bin mal auf der Homepage der EKD gewesen und da habe ich folgende Sätze gelesen. Die Auferstehung der Toten gehört zur christlichen Vorstellungswelt. Das Bekenntnis zur Auferstehung Jesu wolle keinen historischen Sachverhalt feststellen. Die Jünger hätten gar nicht anders gekonnt, als zu folgern, dass Jesus auferstanden war. Einige aber zweifelten. Dieser kurze Hinweis macht mir deutlich, dass die Jünger die Auferstehung Jesu nicht erfunden haben, sondern es war für sie ein Ereignis, mit dem sie schwerlich fertig wurden. Und versetz dich mal in die Lage der Jünger. Und es spricht ja für sie, spricht auch für die Evangelisten, die es hier aufgeschrieben haben, dass sie diese Einwände nicht schweigend übergingen, sondern ehrlich ihre Empfindungen berichteten. Sie haben also die Auferstehung nicht erfunden. Und nach bekommen wir ja sichere Beweise für die Tatsache der Auferstehung. Und was mich übrigens am meisten begeistert, neben den historischen Berichten und der paulinischen Beweisführung in 1. Korinther 15, ist die Tatsache, dass aus ängstlichen Jüngern mutige Bekenner wurden. Und fast alle, wahrscheinlich nur Johannes nicht, sind eines grausamen Märtyrertodes gestorben, weil sie den auferstandenen Christus bezeugt haben. Wäre Christus nicht auferstanden, hätten sie das nicht getan. Nun sagst du vielleicht, ja, aber es sind ja auch sonst Menschen bereit, wegen ihrer Idee zu sterben. Wenn wir an Muslime denken, sie sind bereit, für Mohammed in den Tod zu gehen. Aber es gibt einen ganz gewaltigen Unterschied. Jesus Christus hat mehrfach, wir haben ja allein 3 Leidensankündigungen in den Evangelien, vorher gesagt zu seinen Jüngern, wir gehen nach Jerusalem, ich werde leiden und sterben. Und dann sagt er, am 3. Tage auferstehen. Wäre Jesus also nicht auferstanden, hätten die Jünger hinterher sagen müssen, der Mann hat uns betrogen. Das stimmt ja gar nicht, was er uns gesagt hat. Und glaubst du, dann wären diese Männer auf die Straße gegangen unter Todesgefahr und hätten den Auferstandenen verkündigt? Also die Tatsache der Weltmission, die Tatsache, dass diese Männer die Auferstehung gepredigt haben unter Todesgefahr, ist für mich der stärkste Beweis für die Tatsache der Auferstehung. Jesus lebt, und ihr Lieben, das ist unsere Botschaft auch heute Abend. Und jetzt folgen seine letzten Worte. Und wir wissen, letzte Worte gleichen in der Regel einem Testament. Und dieses Testament schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Ja, unser Herr kann alles. Er hat Vollmacht. Und diese Vollmacht Jesu zieht sich wie ein roter Faden durch die Evangelien. Ich denke an Matthäus 8, Sturmstillung. Was für einer ist dieser, dass auch die Winde ihm gehorchen? Ein Wort Jesu reicht aus, sein Befehl verändert. Und es gilt bis heute, Gottes Macht macht alles möglich. Und es gibt so viele Erfahrungen, die das auch bestätigen. Gott zu vertrauen und ihm viel, ja alles zuzutrauen, ich denke, das tut uns immer wieder gut. Wir hatten jetzt ein schönes Erlebnis. Nach über 40 Jahren kommt ein junger Mann zu uns. Er war viele Jahre bei uns in der Jungschar als kleiner Junge und erzählt von seiner Bekehrung und hat ein ganz entschiedenes Leben für Christus angefangen. Ach, Gottes Wort kehrt nicht leer zurück, und ich möchte uns allen Mut machen, am Ball zu bleiben, sein Evangelium zu verkündigen, weil Jesus alle Macht hat, alle Macht im Himmel und auf Erden. Das heißt aber auch, diese Macht geht eben vom Himmel aus, und wer im Himmel alle Macht hat, hat sie erst recht auf Erden. Vollmacht kommt immer von oben. Vom Himmel aus hat er auch den Überblick. Wir fragen uns natürlich in unserer heutigen Zeit, wie zeigt sich denn Gottes Macht? Wo ist und bleibt Gottes Eingreifen in einer immer gottloser werdenden Gesellschaft? Und das ist ja wahrscheinlich jedem, der mit offenen Augen in diesen Tagen sich umschaut, Nachrichten hört, bewusst, die Gottlosigkeit nimmt zu. Und damit natürlich auch die Ratlosigkeit. Aber da wollen wir mal bedenken, Gott handelt einfach anders. Er lässt zu, dass sich satanische Weltmacht austobt. Aber irgendwann, und da können wir ganz sicher sein, macht Gott aus dem Minus der Geschichte das große Plus der Heilsgeschichte. Und das wird nirgends so deutlich wie am Kreuz von Golgatha. Eigentlich die größte Niederlage des Wanderpredigers. Und ganz souverän macht Gott das größte Plus der Geschichte, sodass das Wort vom Kreuz bis heute Kraft ist und das Wort vom Kreuz gepredigt werden muss, damit Menschen frei werden. Jesus Christus starb am Kreuz, um dort für dich und mich stellvertretend zu bezahlen. Und jetzt werden die Jünger von dem, dem alle Macht ist, beauftragt. Und ihr Lieben, auch das gehört zum Testament. Er sagt, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Hier geht es um die Zielgruppen. Jesus kam ja zunächst für sein Volk Israel. Nun gilt die Nachricht allen Menschen. Gottes Macht macht Jünger aus allen Nationen. Die Völker sind ja so unterschiedlich, die Menschen sind so verschieden. Und doch gilt diese Botschaft allen Menschen aller Zeiten, aller Welt. Und das wurde mir mal so deutlich, als ich mich mit dem Kolosserbrief beschäftigte. Paulus schreibt in Kolosser 1, Vers 6 und in Vers 23, wie es in der ganzen Welt ist. In der ganzen Schöpfung unter den Himmeln wird es gepredigt. Die universale Bedeutung des Evangeliums ist einfach faszinierend. Das ist eben die besondere Wirkung dieser Botschaft. Egal, wo es Menschen hören, egal aus welcher Kultur, die Predigt des Evangeliums und die Annahme der guten Nachricht macht aus Menschen Jünger Jesu. Und das ist die Botschaft des Himmels, so ganz anders als die Religionen dieser Welt. Ich habe das neulich, das ist jetzt glaube ich 6 Wochen her, da war ich in Fulda zu einer Evangelisation. Und der Büchertisch ist für mich immer so ein Meeting Point, wo man sich austauscht mit Gästen. Und da war ein junger Muslim. Und ich fragte ihn so, wie er zu Jesus steht. Und dann sagte er, er wäre vor kurzem Christ geworden. Oh, ich sag, wie kam's? Ja, sagte er, ich habe mal selber angefangen, den Koran zu lesen. Und als ich in Sure 9 las, dass ich meine Frau schlagen und ins Schlafgemach einsperren soll, habe ich mir gedacht, da kann irgendwas nicht stimmen. Und dann habe ich die Evangelien gelesen. Und da ist er allein durchs Lesen der Evangelien zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Gottes Macht macht alles möglich. Und darauf wollen wir setzen und darauf wollen wir vertrauen. Und hier im Zusammenhang fiel mir ein anderes Erlebnis ein mit einem bekehrten Muslim. Wir haben ja hier auch mit einem zweiten Befehl zu tun, nicht nur zu Jüngern machen, sondern auch zu taufen. Und nach seiner Bekehrung will sich dieser Muslim nun taufen lassen. Und da die Taufe ein als öffentliches Bekenntnis zu Christus weitreichende Folgen für einen ehemaligen Muslim hat, auf jeden Fall Ausschluss aus der Sippe bis hin zum Tod, meinte der Geistliche, dass er damit noch etwas warten könne, um diesen Gefahren aus dem Weg zu gehen. Daraufhin der Neubekehrte: Ich glaube, Sie sind Jesus noch nie wirklich begegnet. Hat mich sehr angesprochen, dieses Zeugnis. Nun, nach dieser Feststellung, mir ist gegeben alle Macht, kommt der Befehl, geht hin und macht. Das heißt doch auch, Jesus ruft zunächst zu sich und wir suchen die Gemeinschaft mit ihm. Und dann schickt er aus dieser Gemeinschaft mit ihm heraus seine Leute aus, um diese Botschaft weiterzugeben. Ihr Lieben, unser Auftrag heißt, setz dich in Bewegung, geh auf Menschen zu. Ich lebe ja als Großstädter seit fast 40 Jahren auf einem 900-Seelendorf. Das schönste Dorf Hessens, das bedeutendste Dorf, was den Fußball betrifft, der Bundesrepublik, denn wir sind das einzige Dorf bundesweit, was weniger als 1000 Einwohner hat und in der vierten Bundesliga, Regionalliga Südwest spielt. Aber das gibt's ansonsten nicht. Nun, wenn man so viele Jahre auf einem Dorf lebt und vor allen Dingen sich in Bewegung setzt, auf Menschen zugeht, da kennst du fast jeden. Und ich habe gemerkt, es ist wichtig, auf Menschen zuzugehen und das Leben mit ihnen zu teilen. Sie werden unsere Ansichten nicht alle teilen, aber unser Engagement werden sie schätzen. Und dann haben wir Möglichkeiten, das Evangelium zu sagen. Ich war ungefähr 20 Jahre Schulelternbeirat in Haiger und habe natürlich viele Stunden ehrenamtlich in der Schule verbracht. Viele Reden halten müssen, wenn Schüler eingeschult wurden auf der Gesamtschule oder mit dem 10. Schuljahr entlassen wurden. Und ich habe immer versucht, Christus mit ins Spiel zu bringen. Ich durfte natürlich nicht evangelisieren, Menschen zur Umkehr rufen, aber ich durfte bezeugen, dass Christus das wichtigste und größte Vorbild der Zeitgeschichte ist. Und bei einer der letzten Abschiedsfeiern, einer unserer Schulleiter wurde entlassen, wir hatten alle unsere Reden gehalten, saßen mit 8 Männern hinterher an einem Tisch, der schönste Augenblick begann, das Buffet wurde eröffnet. Und ich hatte mein Essen schon auf dem Teller. Und da sprach so quer über den Tisch rüber ein ehemaliges Schulleitungsmitglied: Herr Jäger, ich habe ja viele Reden von Ihnen gehört. Sie haben oft von Jesus Christus gesprochen. Sie wissen, ich bin Katholik, ich lese auch schon mal in der Bibel, ich gehe auch ab und zu in die Kirche. Aber Sie haben immer von einer Beziehung zu Jesus gesprochen. Was meinen Sie damit? Habe ich so gedacht, das Essen auf dem Teller, aber das ist das Gefundene. Ihr wisst schon, was ich jetzt sagen will. Das sagt man hier auf der La Höhe vielleicht nicht. Das ist jetzt das Gefundene, diesen Herren das Evangelium zu erklären. Ja, unser Evangelium steht und fällt mit der Beziehung zu Jesus Christus. Er ist die entscheidende Person. Und da habe ich gemerkt, und da gibt es ja viele Erlebnisse, die ich haben durfte, dass dieses Bewegen auf die Menschen zu, geh hin und sag ihnen die Botschaft, dass das nicht ohne Wirkung bleibt. Natürlich ist klar, wir können keine Jünger machen, er macht. Aber wir müssen gehen. Und das ist die Bewegung des Evangeliums. Und was sollen wir ihnen sagen? Ja, diese Botschaft, die für manche nicht mehr zeitgemäß ist. Man fragt sich ja, können wir heute noch vom Kreuz reden? Können wir noch die Sühnetheologie weitergeben? Und ich habe mehr und mehr den Eindruck, dass unser Herr Jesus Christus, um bei diesem Kontext zu bleiben, heute nicht buchstäblich durch einen Kuss verraten wird, sondern mit einer Neuinterpretation seiner Botschaft. Der Judaskuss heute ist die Umdeutung des Evangeliums. Und so kommt unser Herr auch in diesem Kontext auf den Inhalt zu sprechen. Lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Gottes Macht zeigt sich in seinem Wort. Sein Wort ist der Hammer, der Felsen zerschlägt. Und was mich so traurig macht, heute macht uns mehr denn je die alte Frage der Schlange zu schaffen, sollte Gott gesagt haben. Es ist einfach traurig, dass Deutschland nicht nur das Land der Reformation ist, sondern auch das Land der Bibelkritik. Und die Bibelkritik macht nicht Halt. Sie kommt immer wieder in einem anderen Gewand. Und eins wird mir immer wieder dabei deutlich, sie macht Gott klein und den Menschen groß. Und die heutige Art der Bibelkritik zeigt sich vor allen Dingen in ethischen Fragen. Ein ganz aktuelles Beispiel, es ist gerade der zweite Band der transformativen Ethik erschienen von Thorsten Dietz und Tobias Feix. Das Buch heißt Transformative Ethik, Wege zur Liebe, eine Sexualethik zum Selberdenken. Ulrich Pazani, der vielleicht vielen von euch auch bekannt ist, schreibt auf der Homepage Netzwerk Bibel und Bekenntnis, ich zitiere: Das Bild von Karte und Gebiet ist für die Autoren in ihren ethischen Überlegungen leitend. Die Bibel ist die alte Landkarte. Unsere heutige Welt ist das Gebiet. Die Wege, die in der alten Landkarte eingezeichnet sind, gibt es leider heute nicht mehr. Wege, die durchs heutige Gebiet suchen, kann man in der veralteten Karte nicht finden. Also spielen die Gebote Gottes keine maßgebende Rolle. Gebotsethik ist für die Autoren etwas Schlimmes. Keine Spur von Nachdenken darüber, dass wie Jesus die Gebote Gottes in der Bergpredigt oder in Johannes 15 oder im Gespräch mit dem reichen jungen Mann bestätigt. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe. Die Autoren orientieren sich dagegen an Judith Butler, deren Genderideologie sie heftig verteidigen, und anderen Ratgebern, die fast jedes sexuelle Verhalten rechtfertigen oder empfehlen, vorehelich, außerehelich, hetero, homo, queer, polyamorös. Welche Rolle spielt die Bibel in diesem Buch? Ihre Aussagen werden von den Autoren auf die Prinzipien Liebe, Freiheit und Gerechtigkeit geschrumpft. Und diese Prinzipien werden, wenn die Autoren es für nötig halten, auch kritisch gegen konkrete biblische Aussagen angewandt. Unter Berufung auf das Liebesgebot werden in der kirchlichen Argumentation ja schon länger konkrete Gebote Gottes für ungültig erklärt. Gegen den Gebrauch der Bibel als Wort Gottes und Maßstab für Glauben und Leben wird in diesem Buch durchgehend polemisiert. Es geht letztlich immer um die Selbstbestimmung des Menschen. Und das ist das Grunddogma für sexuelles Verhalten. Da fällt mir nichts mehr ein, und das in einem christlichen Verlag erschienen. Wir halten fest, was Jesus auf dem Berg seinen Leuten gesagt hat. Lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Ihr Lieben, wir wollen nicht vergessen, das brauche ich hier auf der La Höhe, glaube ich, nicht betonen, Gottes Wort ist zeitlos gültig, immer zutreffend und absolut zuverlässig. Drei schöne Sätze, die ich von Martin Luther gelesen habe, zeitlos, zutreffend und zuverlässig. Und der Herr Jesus selbst sagt ja, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte bleiben bestehen. Und für Jesus ist die absolute Autorität des Wortes alternativlos. Die erste dramatische Szene wird uns ja gleich im Anfang des Matthäus-Evangeliums berichtet, Matthäus 4, wo der Feind versucht, Jesus versucht, und wie gesagt, reagiert der Herr Jesus auf die Versuchung? Es steht geschrieben. Und wenn die Pharisäer seine Worte hinterfragten, wie reagierte der Herr Jesus? Habt ihr nicht gelesen? Da können wir sehr viel von lernen. Er sagte nicht, habt ihr nicht erlebt oder habt ihr nicht gespürt oder seht ihr nicht, wie die Welt dich verändert hat? Es geht also bei unseren Entscheidungen nicht um unser Bauchgefühl oder um Mehrheiten, sondern es geht immer darum, was geschrieben steht. Mir wurde jetzt in diesen Tagen von einem Missionswerk die Frage gestellt, muss ich noch schriftlich beantworten? Kann man die Bibel heute noch wörtlich nehmen? Tja, schwierig. Denn wir leben in einer Zeit, die man mit postfaktisch überschreiben muss. Das heißt, nicht die Fakten zählen, sondern das Gefühl. Und wie oft habe ich in den letzten Jahren gehört, das tut mir doch so gut. Ich habe so schöne Gefühle dabei. Dann kann es doch nicht falsch sein. Ihr Lieben, Gefühle sind nicht entscheidend. Sie sind subjektiv, sie können mal so und mal so sein. Sie sind relativ, sie tragen nicht durch, sie schwanken. Allein die Fakten zählen. Das wird mir eigentlich bewusst, wenn ich so an meinen Schwiegervater denke, der ist Modellbauer, Handwerker. Und jeder Handwerker weiß, dass es unmöglich ist, einen Schrank nach Gefühlen zu bauen und die Bretter danach abzusägen. Wir brauchen einen geeichten Maßstab und den hat Gott uns mit seinem Wort gegeben. Übrigens ein sehr interessantes Buch, gibt's leider nicht mehr, habe ich auch mit Gewinn gelesen, von Dr. Francis Schäffer, einer der ganz großen Apologeten, der in der Schweiz in La Brie vielen Studenten geholfen hat, sich auf bibelkritische und antichristliche Ideen darauf zu reagieren. Und sein letztes Buch, was ins Deutsche übersetzt wurde, hieß Die große Anpassung. Und in diesem Buch beschreibt er, wie das abläuft. Ich zitiere mal, zuerst fängt man an, Fragen zu stellen, die auf dem basieren, was die Welt um uns herum gerade sagt. Dann schaut man auf die Theologie, dann auf die Wissenschaft, und zwar so lange, bis die Lehre der Bibel vollkommen dem unterworfen ist, was die Welt gerade denkt. Das ist immer derselbe Prozess. Sollte Gott gesagt haben, man hinterfragt das, was geschrieben steht. Wir bewahren, was unser Herr geboten hat. Und wir lehren alles, nicht nur die angenehmen Aussagen der Bibel, sondern auch die unangenehmen. Und dabei fragen wir nicht ständig, was ankommt, sondern wir sagen, worauf es ankommt. Wir fragen auch nicht ständig, was in ist, sondern wir sagen, was dran ist. Nachdem der Herr Jesus testamentarisch weitergegeben hat, seine Autorität, die Zielgruppe und den Inhalt, kommt er zum Schluss auf die Zeit zu sprechen, für die diese Aussagen und sein Auftrag gilt. Ich bin bei euch alle Tage. Der Zeitrahmen bis zur Vollendung des Zeitalters, bis die irdische Geschichte beendet ist und Gottes Herrschaft sichtbar wird. Es fällt ja auf, dass der erste und der vierte Punkt seines Testamentes Zusagen, Verheißungen sind. Und die beiden Punkte in der Mitte, das sind Aufforderungen. Nun, Gottes Möglichkeiten sind nie zu Ende. Die Ressourcen dieser Welt werden weniger, aber Gottes Quelle versiegt nie. Ich bin bei euch. Das ist der Herr, Das ist der Auferstandene. Das ist der Sieger von Golgatha, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Der Herr Jesus ist da. Er ist unsere Zuversicht. Unser Ufer ist in Sicht. Und wenn er sagt, komm, wir fahren über den See, wir fahren raus aufs Weltenmeer, um Menschen zu gewinnen, dann kann das Boot nicht untergehen. Denn er ist mit dem Boot. Und er hat nicht gesagt, komm, wir fahren auf die Mitte des Sees und dann gehen wir gemeinsam unter, sondern wir fahren auf die andere Seite, wir fahren ans andere Ufer. Und ich muss dabei immer an Matthäus 16, Vers 18 denken, wo der Herr Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Ihr Lieben, wir haben Zukunft. Er ist unsere Zukunft. Ich las vor einiger Zeit, dass die Generation Z sich große Sorgen über die Zukunft macht. Die jungen Menschen sind sehr verunsichert. Sie fühlen sich einsam, sind auch psychisch stark belastet aufgrund von Angstzuständen. Und persönliche Beziehungen kommen einfach zu kurz, weil viel zu viele das Smartphone benutzen, etwa 7 Stunden pro Tag. Das sind keine persönlichen Beziehungen mehr. Und da ist es so wichtig, dass wir von einer persönlichen Beziehung zu Jesus reden und das auch vorleben, davon erzählen, wie wir mit Jesus leben. Jesu Macht geht nicht zu Ende, aber wir haben nur eine begrenzte Zeit, seinen Auftrag zu erfüllen. Und es lohnt sich, ganz neu bewusst an unserem Herrn festzumachen, seinen Zusagen zu vertrauen. Aber gleichzeitig zeigt mir diese Formulierung auch bis zur Vollendung, dass dann auch alle Schwierigkeiten, alle Probleme auf dem Weg zum Ziel aufhören werden. Ist das nicht auch ein positiver Aspekt? Du hast vorhin von der Entrückung gesprochen. Ich freue mich darauf, wenn unser Herr Jesus wiederkommt. Und ich sage auf jeder Beerdigung, die ich halte, jeder Mensch lebt dem Tod entgegen. Aber der große Unterschied ist, als Christ sterbe ich dem Leben entgegen. Und das ist unsere lebendige Hoffnung. Das ist keine neue Idee. Das ist eine Person, der wir entgegensterben, unserem Heiland Jesus Christus. Nun, wir haben hier in diesem Testament 4-mal alle Macht. Abhängigkeit und Vertrauen fordert uns heraus oder ist unsere Aufgabe. Da dachte ich so an diese vielen Stellen auch im Alten Testament. Durch Stillsein und Vertrauen liegt unsere Kraft. Alle Nationen, unser Auftrag, die Zielgruppe sind alle Menschen. Und das ist vielleicht die positivste Seite der Migration, dass wir Menschen erreichen, die wir sonst nicht erreicht hätten, sei denn wir wären in ihre Länder gefahren. Aber sie kommen nun zu uns. Ist natürlich auch mit Gefahren verbunden, das will ich auch nicht gut reden. Aber es sind Chancen, die wir haben. Wie mir auch dieses Gespräch mit dem Muslim am Büchertisch deutlich machte. Alles zu bewahren, ihr Lieben, sein Wort ist unser Fundament und auch Inhalt unserer Botschaft. Und alle Tage unsere lebendige Hoffnung, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Sind das nicht herrliche Aussichten von der Bergspitze? Danke für euer Thema, das ihr mir gegeben habt, sich mit einem Berg zu beschäftigen und einen herrlichen Ausblick zu nehmen. Und letztlich schauen wir auf Jesus. Amen. Erheben wir uns zu einem Gebet, soweit es möglich ist. Lieber Herr Jesus, wir stehen vor dir. Du bist der Herr aller Herren. Du bist der Kyrios. Du bist der gekreuzigte und auferstandene Christus, der Messias. Du bist der wiederkommende Herr, der alles zu einem guten Ziel führt. Herzlichen Dank für die lebendige Hoffnung, die wir in dir haben. Dich dürfen wir erwarten aus dem Himmel und heute schon wissen, dass dir alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden und dass du bei uns bist, bis wir am Ziel sind. Und dann sind wir ganz nah bei dir, dann sehen wir dich, wie du wirklich bist und darauf freuen wir uns. Und so geben wir dir am Ende dieser Bibelstunde alle Ehre. Amen.